Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wird es in der Tat in Kürze einen dritten Tempel in Jerusalem geben? Einen Tempel, der auf dem Tempelberg errichtet werden wird. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die darauf hindeuten, dass bevor Jesus Christus zurückkommt, in der Tat ein Tempel gebaut werden wird. Aber einige sagen, nein, das geht nicht um einen wirklichen Tempel. Die Stellen, die dort angeführt werden, die beziehen sich auf den geistlichen Tempel, die Kirche Gottes. Und alle diese Stellen muss man in dieser Weise sehen. Nun, wer hat recht? Haben die recht, die sagen, nein, es wird zu einem buchstäblichen Tempelbau kommen? Oder haben die recht, die sagen, nein, nein, alles dies ist geistlich zu verstehen? Die Kirche Gottes hat für viele Jahre gelehrt, dass es einen wirklichen Tempel geben wird. Und darauf werde ich heute in dieser heutigen Sendung eingehen. Aber dann geschahen Dinge, die dann einige dazu verleitet haben zu sagen, nein, es wird keinen wirklichen Tempel geben, sondern lediglich einen geistlichen Tempel. Es gibt eine Stelle, mit der ich heute beginnen möchte, die uns allen bekannt sein dürfte, jedenfalls denen von Ihnen, die uns schon länger zuhören. Und zwar findet sich diese Stelle in 2. Thessaloniker und in Kapitel 2 und in Vers 4. 2. Thessaloniker 2 und Vers 4, da wird von dem Widersacher gesprochen, andere übersetzen, dem Feind oder dem Mann der Sünde, dem Mann der Gesetzlosigkeit. Es geht hier um den sogenannten falschen Propheten. Und es heißt hier in Vers 4, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Die Hoffnung für alle, eine moderne Bibel, Übersetzung oder Interpretation, die schreibt sogar, er lässt sich selbst als Gott anbeten. Und das ist eigentlich eine sehr richtige Bemerkung. Aber hier geht es um den falschen Propheten, um den Mann der Sünde, der Gesetzlosigkeit, der sich in den Tempel Gottes setzt. Nun, ist mit dem Tempel Gottes hier die Kirche gemeint? Würde sich der falsche Prophet in der Kirche Gottes breit machen? Und dann in der Kirche Gottes von sich vorgeben, Gott zu sein, und würden die Menschen in der Kirche ihn dann anbeten? Ich kann mich daran erinnern, als damals Herr Herbert W. Armstrong starb, im Jahr 1986, der ehemalige menschliche Leiter der Worldwide Church of God, der weltweiten Kirche Gottes, dass dann einige meinten, weil sie natürlich die Änderungen in der Kirche sahen, die durch Herrn Tkach und andere herbeigeführt wurden, dass nun Herr Tkach dieser falsche Prophet sei, der sich in der Kirche Gottes jetzt breit machte. Das Problem war nur, er hat sich irgendwie nie als Gott ausgegeben. Aber das größere Problem war noch, dass nun der falsche Prophet ja mit der Wirkungsweise Satan einhergehen würde. Er würde ja Wunder vollbringen. Nun hatte Tkach kein einziges Wunder verbracht. Also diese Idee, die wurde dann auch schnell wieder weggenommen. Aber es gibt schon Literatur, auf die wir noch eingehen werden, die davon ausgeht, dass der Tempel, wenn die Bibel von dem Tempel spricht, lediglich eine Bezugnahme sei auf den geistlichen Tempel, die Kirche. Und jedes Mal, wenn wir einen Artikel schreiben und verfassen, oder wenn wir Aussagen machen in Predigten, wie zum Beispiel der heutigen, dann gibt es auch wiederum Kritiker, die uns dann vorwerfen, dass wir das nicht richtig verstehen und dass wir etwas Falsches lehren, weil wir ja in der Tat lehren, dass es zu einem buchstäblichen Tempel in Jerusalem kommen wird. Und dann wird es zu einem Kataklysmus kommen von Ereignissen der großen Trübsal, die dann in der Tat letztendlich zur Wiederkunft Jesu Christi führen werden. Und wir sagen Ihnen heute, dass die Situation so ist, dass der Tempel in Jerusalem sehr bald, und ich meine sehr bald, gebaut werden wird. Nun, wir werden uns dies alles heute einmal anschauen. Diejenigen, die uns kritisieren und sagen, nun, einen wirklichen Tempel wird es zwar nicht geben, aber die sagen schon, dass es Opfer geben wird. Tieropfer würden erbracht werden in Jerusalem, möglicherweise auf einem Altar, aber nicht in einem Tempel. Und sie sagen, nun gut, und auch in der Vergangenheit war es ja so, dass Opfer erbracht wurden, ohne dass es einen Tempel gab. Und sie verweisen dann auf Stellen im Buche Esra, auf die wir jetzt einmal eingehen möchten. Und zwar in Esra Kapitel 3, lesen wir angefangen in Vers 8. Esra, Kapitel 3 und angefangen in Vers 8. Und schauen wir uns an, was damals wirklich geschah. Da heißt es im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft, und es waren jetzt die Juden, die waren in Babylon, Cyrus hatte denen jetzt die Erlaubnis gegeben, nach Jerusalem zurückzukehren, um dort den Tempel zu bauen. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und die übrigen ihrer Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von 20 Jahren an und darüber, die Arbeit am Hause des Herrn zu leiten. Also es war ganz klar der Vorsatz, den Tempel zu bauen. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, Kadmiel, Binui und Hodavia, traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes, dem Tempel, anzuleiten, auch die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn gelegt hatten, stellten sich die Priester auf in ihren Gewändern mit Trompeten und Leviten, die Söhne Asafs mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobgesang an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Also es war von vornherein klar, dass der Tempel gebaut werden würde. Nun, kehren wir zurück zu Vers 6, Esra 3 und Vers 6. Da heißt es, am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen, aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Also es ist schon richtig, dass sie bereits begannen, Opfer zu erbringen, noch bevor der Tempelbau begonnen hatte. Aber der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, klarzumachen, dass von vornherein die Absicht bestand, den Tempel zu bauen, sonst wären die Brandopfer nicht erbracht worden, und dass natürlich dann auch der Tempel erbaut wurde. Und die Kommentare sehen das auch genauso. Der Matthew Henry's Concise Commentary schreibt zum Beispiel, sie hatten zwar den Tempel noch nicht, sie würden ihn aber später haben, und sie begannen sofort mit den Vorbereitungen zum Bau des Tempels. Der Sonzino Commentary schreibt, dass das Haus oder der Tempel dort errichtet werden würde, wo er zuvor gestanden hat. Auch darauf müssen wir noch eingehen. Und dann müssen wir auch begreifen, dass damals die Situation eine sehr sonderbare war, eine sehr einzigartige, denn den Juden war ja erlaubt worden, aus Babylon nach Jerusalem zu ziehen, um dort den Tempel zu erbauen. Das war von vornherein die Absicht. Schauen wir uns Esra Kapitel 1 an. Esra Kapitel 1 und angefangen in Vers 2. So spricht Kyros oder Cyrus, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Vers 3. Und wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh neben der freiwilligen Gabe für das Haus Gottes zu Jerusalem. Und da machten sich die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen. Warum? Um das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Das war von vornherein die Absicht. In Kapitel 2 und Vers 68, sehr wichtig. Und als einige Häupter der Sippen zum Hause des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue. Es wurde damals auf dem Tempelberg erbaut, genau da, wo der erste Tempel gestanden hatte, und genau dort wird auch der dritte Tempel erbaut werden, vor der Wiederkunft Jesu Christi. Auch in Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Als aber die Widersacher Judas und die Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten, Da kamen sie zu Zerubbabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubbabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir alleine wollen für den Herrn, den Gott Israels, bauen, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Und da machte das Volk des Landes das Volk von Juda mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Eine sehr wichtige prinzipielle Erklärung hier. Man soll nicht ein Partner werden von anderen, die total anders denken wie wir. Und das gilt ganz besonders für die Kirche Gottes. Wir werden uns nicht mit anderen Kirchen zusammentun, die total anderes lehren, als wie wir es lehren. Wie es hier heißt, das ziemt sich nicht. Aber The Cambridge Bible for Schools and Colleges hat ausgeführt, dass dies damals eine sehr einzigartige Situation war, dass man anfing, sogar Opfer zu erbringen, noch bevor es den Tempel gab. Und dann sagen sie Folgendes. Solch eine Sache würde den späteren Juden von späteren Jahrhunderten her als total undenkbar erscheinen, dass so etwas möglich wäre. Und so sieht das heute ähnlich aus. Nun, es kann durchaus sein, dass Tieropfer erbracht werden, noch bevor der Tempel vollständig errichtet worden ist. Aber nicht unter der Bedingung, dass es gar keinen Tempel geben wird. Die Idee, dass die Juden anfangen würden, Tieropfer zu erbringen, und die Bibel zeigt uns dies deutlich, wie wir gleich sehen werden, ohne überhaupt die Vorstellung zu haben, wir müssen also auch bei dem Tempel bauen, die ist total abwegig. Nein, es muss einen Tempel geben. Ganz klar, auch von der jüdischen Mentalität her. Es muss einen Tempel geben, der auch klar und deutlich prophezeit ist. Nun, wir lesen, dass es Tieropfer geben wird, tägliche Tieropfer, die aber dann unterdrückt werden. Durch eine Macht, die dann in Jerusalem, in Israel einmarschieren wird, eine militärische Macht, um diese Tieropfer zu unterdrücken. In Daniel Kapitel 8, da wird uns etwas Näheres hierzu gesagt. Daniel Kapitel 8 und in Vers 14. Und er antwortete mir, jetzt fragte Daniel, der eine Vision erhalten hatte, einen Engel, ja, was das alles bedeutet und wie lange. Und dann sagt er hier in Vers 14, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind und dann wird das Heiligtum wieder sein Recht erhalten. Lesen wir die vorhergehende Stelle in Vers 13, um zu sehen, was der Zusammenhang hier ist. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redet, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüstenden Frevel und das Heiligtum und Heer ausgeliefert und zertreten werden? Also wie lange soll das andauern? Vers 14, er antwortete, bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind. Und dann wird das Heiligtum, was wohl, nun der Tempel, wieder sein Recht erhalten. Oder andere Übersetzungen haben auch gesäubert werden, gereinigt werden. Wenn hier von diesen 2300 Abenden und Morgen die Rede ist, dann ist das wörtlich, wie die Elberfelder Bibel uns dies sagt, 2300 Abende Morgen. Und sie schreibt, diese Angabe bezieht sich auf das tägliche Opfer, das abends und morgens erbracht wurde. Also es wurden zwei Opfer erbracht an einem Tag, sodass die Zeitspanne, die hier erwähnt wird, diese 2300 Abende morgen, 1150 Tage sind, also genau die Hälfte von den 2300, die hier erwähnt werden. Und wir können uns dies auch kurz anschauen in 2. Mose 29. Es gibt auch mehrere Stellen, die das deutlich machen, aber in 2. Mose 29 wird zum Beispiel etwas gesagt, wie die Opfer erbracht wurden und wie sie natürlich dann auch wieder erbracht werden, wenn der Tempel erbaut wird. Das tägliche Opfer heißt es hier, 2. Mose 29, angefangen Vers 38. Und dies sollst du auf dem Altar tun, Zwei einjährige Lämmer sollst du an jedem Tage darauf opfern, ein Lamm am Morgen, das andere gegen Abend. Und es gibt weitere Stellen, die das deutlich machen. Sie können sich das nachher in 3. Mose anschauen, Kapitel 6 und Vers 12. Da wird auch wiederum das erklärt. Also es sollten diese Zeitspannen vergehen, bis das Heiligtum wieder gereinigt werden würde. Kehren wir zu Daniel 8 zurück und lesen wir jetzt Vers 11. Es geht hier um ein kleines Horn, eine religiöse Macht. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, gelang ihm. Dann auch in Daniel 11 und Vers 31. Da wird noch etwas mehr hierzu gesagt. Daniel 11 und Vers 31. Und seine Heere werden kommen. Es geht hier jetzt um die Heere des sogenannten Tieres, eines militärischen Führers. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild, heißt es hier, der Verwüstung aufstellen. Das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen, wörtlich, wie die Elberfelder Bibel sagt, und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Vers 32, und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Auch denken wir hieran, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Es geht also hier auch um den Gräuel der Verwüstung, der wird aufgerichtet werden, erscheinen, wenn das tägliche Opfer zunächst einmal gegeben wird und dann wieder abgeschafft wird. Die Lutherbibel 2009 schreibt zu dieser Stelle in Daniel 11, 31, er wird einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, denn beim flüchtigen Lesen dieser Stellen oder Überlesen kann man da einen falschen Eindruck gewinnen. Es geht hier nicht darum, dass die täglichen Opfer für 2300 Abende und Morgen erbracht werden und dann unterdrückt werden, sondern es geht darum, dass sie für diese Zeitspanne unterdrückt werden. Sie werden also vorher beginnen. Uns wird nicht gesagt, wann sie vorher beginnen. Und es wird auch nicht gesagt, wie lange sie dann gegeben werden, bis die Unterdrückung erfolgt. Es wird lediglich uns gesagt hier, dass die Opfer für diese 1150 Tage unterdrückt werden. Aber andere Stellen deuten uns an, dass wenn die Juden beginnen werden, das tägliche Opfer zu erbringen, es nur für eine sehr kurze Zeit tun werden. Eine sehr kurze Zeitspanne wird nur da sein, bis dann diese Heeresmacht in Jerusalem einmarschieren wird, um die Opfer zu unterdrücken. Also es wird nicht allzu lange dauern, aber das bedeutet auch, dass dann, wenn die Heeresmacht zusammen mit dem falschen Propheten in Jerusalem sein werden, der Tempel existieren muss. Also die Tatsache, dass er dann erst angefangen wird zu bauen, das kann nicht sein. Er muss bereits schon existieren, weil ja der falsche Prophet sich in den Tempel setzen wird und vorgeben wird, Gott zu sein. Ich möchte einmal aus der Hoffnung für alle vorlesen, wie die Daniel Kapitel 8 übersetzen hier. Daniel Kapitel 8 und die Verse, eigentlich nur Vers 13. Daniel Kapitel 8 und Vers 13. Ein dünnes Papier, aber ich komme schon noch hin. Daniel 8 und Vers 13. Die übersetzen wie folgt. Dann hörte ich, wie ein Engel einen anderen fragte, wie lange wird all das dauern, was in der Vision zu sehen war? Wann wird man Gott wieder die regelmäßigen Opfer darbringen können? Wann hat die Auflehnung gegen den Herrn des Himmels und die schreckliche Entweihung des Tempels ein Ende? Also die verstehen schon, dass es um einen Tempel geht. Und die verstehen schon, dass es zunächst einmal darum geht, dass die Opfer unterdrückt werden. Und dann die Frage ist, ja, wie lange wird diese Unterdrückung dauern, bis man dann wieder beginnen wird, Opfer zu erbringen? Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Denn in der Tat sagt uns die Bibel, dass zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem Christus bereits zurückgekommen ist, erneut Opfer erbracht werden, in einem Tempel. Aber auch da nicht unbedingt bedeutet dies, dass die Opfer dann für alle Zeit und Ewigkeit erbracht werden, aber für eine gewisse kurze Zeit schon. Nun denken wir daran, dass wir in Daniel 8 und Vers 13, auch in der Lutherbibel 2017, von der ich heute lese, Folgendes gelesen haben. Ich lese es noch einmal. Es heißt dann in der Mitte des Verses, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüstenden Frevel und das Heiligtum und Heer ausgeliefert und zertreten werden. Zertreten ist eine sehr wichtige Aussage, auf die wir ganz klar und deutlich noch Bezug nehmen werden. Es wird zertreten werden. Denken wir an diese Ausdrucksweise. Wir haben also hier bereits gelernt, dass 2300 Abende und Morgen vergehen würden, bis dann das Heiligtum wieder zu seinem Recht kommt oder gereinigt werden würde, wie andere Übersetzungen es haben. Während dieser Zeitspanne der Unterdrückung des täglichen Opfers würde auch der Gräuel der Verwüstung in Jerusalem erscheinen und Jerusalem würde zertreten werden, wie wir gelesen haben, während dieser Zeit. Eine kurze Nebenbemerkung hier in Daniel Kapitel 12 und Vers 11. Das bringe ich nur deshalb zum Ausdruck, um deutlich zu machen, wie man vorsichtig sein muss, wenn man versuchen will, diese Dinge so zu berechnen und zu sagen, aha, jetzt kann ich genau berechnen, wann Christus zurückkommt. Daniel 12 und Vers 11 sagt uns nämlich Folgendes. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, der Befehl der Bibel sagt, der verwüstende Gräuel aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. So, jetzt haben wir also zwei Daten hier. Einmal 1150 Tage und einmal 1290 Tage. Nun gibt es einige, die sagen, man muss jetzt von einem imaginären Zeitpunkt ausgehen, wenn Christus zurückkommt, Tag X, und dann rechnet man zurück. Dann rechnet man zurück 1150 Tage und da geschieht irgendetwas und dann weitere 1290 Tage von dem imaginären Zeitpunkt der Rückkehr Christi und da geschieht dann auch irgendetwas. Problem ist nur, wenn man zurückrechnet, hat man hier einen Widerspruch. In einer Stelle sagt es ja, die Opfer, die werden für 1150 Tage unterdrückt werden. Eine andere Stelle würde dann sagen, nein, die werden für 1290 Tage unterdrückt werden. Also das kann nicht sein. Diese Zurückrechnung von einem imaginären Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, die ergibt keinen Sinn. Aber Christus hat uns etwas anderes gesagt. Und schauen wir uns einmal hier eine bekannte Stelle in Matthäus 24 an. Matthäus 24 und lesen wir noch einmal die Frage der Jünger an ihn. Eine sehr wichtige Frage. Als er auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen? Er sprach gerade von der Zerstörung des Tempels. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Oder besser, das Ende des Zeitalters, dieses gegenwärtigen Zeitalters. Christus, um diese Frage zu beantworten, sprach zunächst einmal von der großen Trübsal. Vers 21. Da sagt er, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein. Lutherbibel 2009, eine große Trübsal. Wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Aber was geschieht zu dem Zeitpunkt der großen Trübsal? Nun kehren wir zurück zu Vers 15 in Matthäus 24. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf. Und Sie können sich auch nachher in Markus Kapitel 13 und Vers 14 die Parallelstelle anschauen, wo es dann heißt, diese Stätte, wo dieser Gräuel der Verwüstung nicht sein sollte. Nun, eine Erklärung für diesen Gräuel der Verwüstung findet sich in Lukas Kapitel 21. in Lukas Kapitel 21 und lesen wir Vers 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Dieses Heer, und wir wissen, ist es eine europäische Vereinigung, die letzte Wiederauferweckung des ehemaligen Römischen Reiches, die eine Heeresmacht, eine große europäische vereinigte Armee auf die Beine stellen wird, die dann einmarschieren wird in Jerusalem, um das tägliche Opfer zu unterdrücken und den Groll der Verwüstung aufzustellen. Das Heer ist dieses Greuel, dieser Greuel der Verwüstung. Dieses Heer bringt Verwüstung und es ist in Gottes Augen ein Greuel. Das ist eine Erklärung, aber mitnichten die einzige. Denn Christus verwies ja auf die Prophezeiung in Daniel. Und wenn wir uns jetzt wiederum Daniel 11 anschauen, da finden wir einen Vorläufer dessen, was geschehen wird. Einen Vorläufer in Daniel Kapitel 11 und in Vers 31 lesen wir es noch einmal. Seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen, also man könnte sagen, hier ein Gräuel der Verwüstung, und das tägliche Opfer abschaffen. Und es geht also um mehr noch, das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen oder den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Es geht nicht alleine um das Heer. Das ist Teil des Gräuels der Verwüstung, aber es geht um mehr. Und der Antiochos Epiphanes, das war damals der Vorläufer dessen, was hier im Buch Daniel beschrieben steht, aber Christus sagt ja auch, es geht noch um eine endzeitliche Erfüllung. Aber dieser Antiochos Epiphanes, der hat einiges getan. Der kam mit Armeen daher und hat zunächst einmal Jerusalem eingenommen, hat den Tempel entweiht, hat die täglichen Opfer abgeschafft und hat etwas anderes getan. Er hat dann auf dem Altar Schweine und Schweinsblut geopfert. Und er hat auch eine Statue aufgestellt, ein Bild, ein Idol, eine Statue von diesem heidnischen Gott Zeus oder Jupiter. Und zwar wo? An der heiligen Stätte, im Tempel. Alles dies geschah im Tempel. Er hat im Tempel Schweineblut geopfert, Schweine geopfert. Er hat im Tempel diese Statue aufgestellt. Er hat den Tempel entweiht. Das war damals. Christus sagte, aber das ist alles dualistisch zu sehen. Eine dualistische Bedeutung. Und so wird auch der zukünftige Gräuel der Verwüstung einiges wiederum beinhalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wiederum eine Statue, ein Idol, ein Götzenbild. Und was könnte dieses Götzenbild beinhalten oder repräsentieren? Möglicherweise eine falsche Darstellung von Christus. Denn Christus, wie er heute dargestellt wird in diesen Statuen, diesen Bildern, der sah ja so nie im Leben aus. Das wissen wir ja. Zum Beispiel hat er kein langes Haar getragen. Paulus hat es eine Unsitte, eine Unehre, für einen Mann langes Haar zu tragen. Hat auch sicherlich nicht diese weibischen Gesichtszüge, mit denen er so dargestellt wird. Möglicherweise wird es auch um eine Statue der sogenannten Mutter Gottes gehen, der Jungfrau Maria. Auch das ist in Gottes Augen absolut verkehrt, Maria anzubeten. Maria ist tot im Grab. Man soll sowieso niemanden anbeten als Gott allein. In Offenbarung Kapitel 13, da wird uns etwas gesagt von einem Bild, das errichtet werden wird und aller Wahrscheinlichkeit nach im Tempel Gottes stehen wird. Offenbarung 13, die Verse 14 und 15. Es verführt, die auf Erden wohnen. Es geht hier wiederum um diese religiöse Macht und dann letztlich auch den falschen Propheten. Durch die Zeichen, die zu tun für den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen. Ein Bild oder die Hoffnung für alle schreibt eine Statue. Dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Nebenbei gesagt, im Urtext heißt es, der die Wunde hatte. Es geht also hier klar und deutlich nicht nur um die Macht, sondern auch um den Führer dieser Macht, der ein Mann ist. Der, nicht die Wunde hatte. Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Also diese Statue, die wird durch die Einflussnahme von Satan scheinbar auch gewisse Dinge produzieren, vielleicht sogar reden, vielleicht sogar weinen durch Blut und so weiter und so fort, wie auch einiges heute bereits schon geschieht. Und so meinen einige, wie zum Beispiel Lehmann Strauss in seinem Buch über die Offenbarung, dass es eine große Statue geben wird im Tempel, die anfangen wird zu reden, die gewisse Dinge dann tun wird. Und er schreibt jetzt, alle Juden und Heiden, Katholiken und Protestanten, wo immer sie sein mögen, die werden diese Statue anbeten. Oder, wenn sie es nicht tun, werden sie umgebracht werden. Aber es gibt noch eine weitere Erklärung für den Gräuel der Verwüstung, der im Tempel errichtet werden wird. Und das ist der falsche Prophet selbst. Schauen Sie, der wird im Tempel Gottes sein. Der wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Der wird Anbetung fordern. Seiner Person. Er wird nicht nur sagen, ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erden. Nein, er wird sagen, ich bin Gott. Möglicherweise, ich bin der wiedergekommene Messias. Ich bin Jesus Christus. Ich bin hier im Tempel. Die ultimative Bedeutung des Gräuels der Verwüstung. Und vielleicht wird er dieses sprechende Bild mit hinzuziehen. Und alles zusammen wird dann letztlich den Gräuel der Verwüstung ausmachen. Die Armeen und die Tatsache, dass schlimme Dinge im Tempel geschehen, vielleicht auch wiederum falsche Opfer erbracht werden, mit Weihrauch und dergleichen. Und dann haben wir den falschen Propheten, der zusammen mit diesem sprechenden Bild dort hausen wird. Es gibt weitere Stellen, die uns deutlich machen, dass es in der Tat einen buchstäblichen Tempel, ein massives Gebäude geben wird, geben muss. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 11 an. Offenbarung Kapitel 11, angefangen Vers 1. Es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang. Wiederum hier das Wort zertreten. Erinnern wir uns daran, das hatten wir vorher bereits schon gelesen, im Zusammenhang mit dem Tempel und der heiligen Stadt. Sie werden es zertreten, heißt es hier. Diese heidnische Macht, diese europäischen Armeen, die kommen werden, um die Opfer zu unterdrücken, weil sie natürlich jetzt eine unglaubliche, chaotische Situation hervorrufen, zusammen mit dem Bau des Tempels. Die werden für 3,5 Jahre die heilige Stadt zertreten. Lukas, Kapitel 21 und Vers 24. Lukas 21 und Vers 24. Fangen wir mit Vers 23 wiederum an. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden oder Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden. Wiederum das gleiche Wort. Von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Die werden erfüllt sein, wenn Christus zurückkommt. Wir hatten auch in Daniel Kapitel 8 und Vers 13 gelesen. Denken wir daran, dass das Heiligtum und das Heer, jetzt geht es aber um das Heer der Gläubigen, zertreten werden würden. Alle diese Stellen passen natürlich zusammen. Nun, wie ich eben angeführt habe, einige meinen, mit dem Tempel hier sei lediglich ein geistlicher Tempel gemeint. Nun, wie ich sagte, die Kirche Gottes hat dies ursprünglich richtig verstanden. In der reinen Wahrheit der deutschen Ausgabe der englischen Plain Truth, steht im Oktober 1967 in einem Artikel geschrieben, dass ein Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden wird, so unglaublich wie das auch klingen mag. In einer späteren Ausgabe der Good News, eines Magazins der Kirche aus dem Jahre 1987, November, Dezember 87, wird auch wiederum sehr deutlich darauf hingewiesen, zumindest die Implikation wird gegeben, dass es zu einem weiteren Aufbau des Tempels kommen wird, und zwar auf dem Tempelberg. Herr Armstrong schrieb in einem Artikel aus dem Jahr 1967 in der Plain Truth, dass zunächst einmal, und ich zitiere hier, ich habe den Artikel vor mir liegen, die Auszugsweise hier, aber ich werde das hier aus dem Englischen ins Deutsche kurz Ihnen übermitteln. Zunächst einmal geht er auf Sacharja Kapitel 14 Vers 2 ein, die Tatsache, dass die Wiederauflebung des ehemaligen Römischen Reiches die Stadt Jerusalem einnehmen wird. Und dann werden sie den Tempel einnehmen, schreibt er hier, und werden ihr Hauptquartier dort errichten. Und dann wird auf den militärischen Führer eingegangen, das Tier, und den religiösen Führer, den falschen Propheten. Und dann verweist Herr Armstrong auf 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 3 und 4, was wir zu Anfang der Predigt gelesen haben. Und er zitiert die Tatsache, dass der Sohn des Verderbens, der Sohn der Gesetzlosigkeit, dieser Frevler, der wird im Tempel Gottes sein und von sich vorgeben, Gott zu sein. Und dann schreibt er, so wird es in der Tat einen Tempel dort geben. Aber dann später, wie ich sagte, kamen andere Gedanken auf. Und dann hat die Kirche hin und wieder dann so die Überlegung angestellt, nun ja, vielleicht ist mit dem Tempel in der Tat nur ein geistlicher Tempel gemeint. Das lag auch daran, dass damals nicht unbedingt es so aussah, als ob ein wirklicher Tempel errichtet werden würde in Jerusalem. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit Interpretationen. Man muss auch sehr vorsichtig sein mit alten Artikeln, die man vielleicht findet auf dem Internet, die aber nicht unbedingt dem entsprechen, was wir heute lehren und was der Bibel entspricht. Aber schauen Sie, man darf nicht unbedingt auf das blicken, was vor Augen ist. Es sieht zurzeit jetzt so aus, als ob vielleicht da kein Tempel errichtet werden würde. Es war damals so die Überlegung. Heute sieht das ganz anders aus, nebenbei. Das werde ich gleich noch erklären. Es gab ja eine Zeit, wo zum Beispiel Deutschland nicht vereinigt war. Und wir haben immer schon gesagt, dass es aber Deutschland sein wird, die Macht, die Europa anführen wird. Das sah damals nicht so aus. Hätte man auch sagen können, ach ja, dann mussten wir irgendwie das korrigieren, denn zurzeit ist ja Deutschland nicht vereinigt. Ich kann ja eine solche Macht gar nicht sein. Oder als Deutschland damals am Boden lag nach dem Zweiten Weltkrieg. Nein, man muss auf das blicken, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt klar und deutlich, dass es einen Tempel, einen buchstäblichen dritten Tempel geben wird vor der Wiederkunft Christi, der auf dem Tempelberg errichtet werden wird. Weitere Stellen zeigen uns dies deutlich. Psalm 79. Psalm 79. Und fangen wir mit Vers 1 zu lesen an. Psalm 79 und Vers 1. Gott, es sind Heiden in dein Erbe eingefallen, die haben deinen heiligen Tempel entweiht und aus Jerusalem einen Steinhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte, den Vögeln unter dem Himmel zu fressen gegeben und das Fleisch deiner Heiligen, den Tieren im Lande. Sie haben ihr Blut vergossen um Jerusalem her wie Wasser, und da war niemand, der sie begrub. Wir sind bei unseren Nachbarn zur Schmach geworden, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Wie lange, Herr, wirst du immerfort zürnen? Wie lange wird dein Eifer brennen wie Feuer? Nun, einige sagen, ja, das ist damals gewesen, zur Zeit von David, wo es noch gar keinen Tempel gab. Nein, das ist eine endzeitliche Prophezeiung. Denn, wir lesen, schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen, denn sie haben Jakob gefressen und seine Städte verwüstet. Schütte deinen Grimm aus auf die Völker. Es geht hier um die letzten 7 Plagen. Einige übersetzen auch, wie zum Beispiel die Elberfelder Bibel, schütte deinen Zorn aus über die Nationen, die dich nicht erkennen. Die Frage war ja, wie lange willst du zürnen? Die Antwort, schütte deinen Zorn aus über die Völker, die dich nicht kennen. Es geht um die letzten 7 Plagen. Im Buch der Offenbarung werden die klar und deutlich beschrieben. Sie können sich das nachher anschauen. In Offenbarung Kapitel 15 und Vers 1. Er wird von dem Zorn Gottes beschrieben und geschrieben, die letzten sieben Plagen, die Gott ausschütten wird über die Nationen, die ihn nicht kennen. Offenbarung 15, Vers 7, Offenbarung 16, Vers 1, Offenbarung 16, Vers 19. Es geht um diese letzten sieben Plagen, den Zorn Gottes. Hier wird dieser Zorn erwähnt, aber im Zusammenhang mit was? Mit der Entweihung des Tempels. Dein heiliger Tempel ist entweiht worden, heißt es hier. So, dann eine weitere Stelle in Hesekiel Kapitel 8. Auch hier geht es klar und deutlich um eine endzeitliche Prophezeiung. Denn das Buch Hesekiel wendet sich an das Haus Israel zu einem Zeitpunkt, als das Haus Israel schon längst in Gefangenschaft war, schon längst nicht mehr im gelobten Land lebte und gleichwohl wird von einer zukünftigen Gefangenschaft gesprochen. Aber auch in diesem Zusammenhang lesen wir in Hesekiel Kapitel 8 und Vers 3. Er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Das ist eine Vision, die der Hesekiel hatte für die Zukunft. Und er hob mich ein Wind empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten. Schauen Sie, es geht um eine Vision. Zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Ein Bild, ein Standbild, ein Götzenbild, eine Götzenstatue, wie die Hoffnung für alle es bringt. Lesen wir weiter in Vers 5. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand ein Bild, das für den Herrn ein Ärgernis war, nördlich vom Tor des Altars, da, wo man hineingeht. Das ein Ärgernis war. Die Elberfelder-Bibel schreibt, ein Götzenbild der Eifersucht. Gott ist sehr eifersüchtig im richtigen Sinne, wenn man andere Götzen anbetet und nicht ihn. Er sagt, ich bin ein eifernder Gott, ich lasse das nicht zu. Eine solche Anbetung, die akzeptiere ich nicht. Aber es geht hier um ein Götzenbild. Wir hatten ja von dem Gräuel der Verwüstung gehört, der eben auch ein Götzenbild mit umfassen mag. Aller Wahrscheinlichkeit nach mit umfassen mag. Und jetzt in Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Herrn und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, da standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Es ist hier eine Beschreibung auch eines Ostersonntag-Gottesdienstes. Eine zukünftige Beschreibung, das wird noch geschehen. Schauen Sie, der Tempel wird ja verunehrt werden, verunreinigt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alleine durch den falschen Propheten, sondern auch durch solche, die sich ihm anhängen. Wir hatten ja gelesen, auch das Tier, damals der Antiochos Epiphanes, der hat durch Intrigen und Schmeichelei Juden verleitet, ihm zu folgen. Es ist dies ein Götzenbild, eine Götzenstatue, die für Gott ein Gräuel darstellt, und zwar im Tempel. Im Tempel wird es geschehen. Diese Ausdrucksweise hier zum Beispiel, um das kurz noch zu erwähnen, die wird auch nur im Hebräischen an dieser Stelle gebraucht, dieses Götzenbild. Und so dann, auch das können Sie sich nachher anschauen, in 5. Mose 4 und Vers 16 und in 2. Chronik, Kapitel 33, die Verse 7 und 15. Hier wird klar von einem Götzenbild gesprochen. Aber hier die Stelle in Hesekiel spricht von einem Götzenbild im Tempel. Nun, wie sieht es mit diesen Opfern aus? Hier werden Menschen erwähnt, die offensichtlich, obwohl sie jetzt im Tempel sind, total gegen Gottes Gebote handeln. Sind die Opfer, die erbracht werden, denn dann wohlgefällig in Gottes Augen? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Denn sie werden nicht auf die richtige Weise erbracht werden. Schauen wir uns einmal Maleachi an, Kapitel 3. Die Tatsache, dass es einen Tempel geben wird, die Tatsache, dass Opfer erbracht werden im Tempel, das ist Prophezeiung. Das muss so geschehen. Aber das alleine macht die Menschen jetzt nicht gerecht. Denken wir daran, dass Christus sagte, der Zorn Gottes wird sich über sie ergießen, weil sie nach wie vor in Sünde leben. Und hier ganz besonders auch dann, wenn sie den Tempeldienst auch noch verunehren, auf falsche Weise durchführen. Maleachi Kapitel 3, angefangen Vers 2. Es geht hier um die Wiederkunft Christi. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen. Reinigen und läutern wie Gold und Silber. Und dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, die Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Also die Opfer, die unmittelbar vor der Wiederkunft Christi erbracht werden, die waren scheinbar keine Opfer der Gerechtigkeit. Das waren keine Opfer, an denen Gott wohlgefallen hatte, sondern Opfer, die gerecht waren, die auf richtige Weise erbracht wurden. Das geschah vor langen Jahren zuvor. Nicht zu dem Zeitpunkt, wenn wiederum der Tempel errichtet wird. Eine weitere Stelle in Jeremia Kapitel 50. Jeremia Kapitel 50, die ebenfalls von der, ich möchte sagen, Entheiligung des zukünftigen Tempels spricht. Jeremia Kapitel 50, und lesen wir einmal in Vers 28. Man hört ein Geschrei der Flüchtigen und derer, die entronnen sind aus dem Lande Babel, dass sie verkünden zu Zion die Vergeltung des Herrn unseres Gottes, die Vergeltung für seinen Tempel. Natürlich war es der Tempel Gottes. Natürlich sah Gott es nicht als richtig an, dass jetzt diese Heiden kamen, dass jetzt dieser falsche Prophet kam, um sich da jetzt in diesen Tempel zu setzen. Gott wird da die zur Rechenschaft ziehen, natürlich. Aber lesen wir auch Kapitel 51 und in Vers 11. Jeremia 51 und Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Das wird diese Macht sein, die heutige Ukraine im Zusammenhang mit Russland, die letztendlich dann Europa zerstören werden. Das moderne Babylon. Das heißt hier, der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt, denn seine Gedanken stehen wieder Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Wiederum, er wird jetzt diese modernen Meder gebrauchen, um Europa zu zerstören, hauptsächlich auch Deutschland, die maßgebend an der Verunreinigung des Tempels in Jerusalem beteiligt sein werden. Kapitel 51 und Vers 50 im Buche Jeremia. Die ihr dem Schwert entronnen seid, zieht fort, säumet nicht, gedenkt des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Wir sind zu Schanden geworden, da wir Schmach hören mussten, Scham bedeckt unser Angesicht, da Fremde über die Heiligtümer im Hause des Herrn kamen. Auch hier wiederum eine endzeitliche Prophezeiung. Auch hier geht es darum, dass wir bei allem nicht vergessen dürfen, dass der Tempel zunächst einmal gebaut werden muss, laut Prophezeiung, aber er wird verunreinigt werden. Aber gleichwohl, Gott wird diese Verunreinigung strafen, und er wird auch die strafen, die an dieser Verunreinigung teilhaben. Juden und Heiden zumal. Aber dann lesen wir über einen Tempel im Millennium. Einen Tempel, der existieren wird, wenn Christus zurückgekommen ist. Aber was lesen wir jetzt insoweit? In Hesekiel, Kapitel 43. Hesekiel 43. Und hier geht es mir um diese Verunreinigung, die prophezeit ist und mit der etwas geschehen muss. Hesekiel 43, angefangen in Vers 18. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, so spricht Gott der Herr, dies sollen die Ordnungen für den Altar sein an dem Tage, an dem er gebaut ist, um Brandopfer auf ihm zu opfern und Blut an ihn zu sprengen. Da sollst du den levitischen Priestern aus dem Geschlecht Zadoks, die vor mich treten, um mir zu dienen, spricht Gott der Herr, einen jungen Stier zum Sündopfer geben und von seinem Blut sollst du nehmen und damit die vier Hörner besprengen und die vier Ecken des Absatzes und die Leiste, die ringsherum geht, damit sollst du ihn entsündigen und Sühne für ihn schaffen. Und du sollst den Stier des Sündopfers nehmen und ihm verbrennen auf dem Platz am Tempel wo man die Opfertiere mustert, außerhalb des Heiligtums. Und dann noch in Kapitel 44, Ezekiel 44, angefangen in Vers 4. Und danach führte er mich zum Tor im Norden vor das Haus des Herrn. Und ich sah und siehe, das Haus war erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Und ich fiel auf mein Angesicht. Und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, gib Acht und siehe und höre fleißig auf alles, was ich dir sagen will, von allen Ordnungen und Gesetzen im Hause des Herrn. Und gib Acht, wie man es halten soll, mit dem Zutritt zum Heiligtum an allen Eingängen. Und sage dem Haus des Widerspruchs, Vers 6, dem Hause Israel, so spricht Gott der Herr, lasst's genug sein, ihr vom Hause Israel mit allen euren Gräueltaten, denn ihr habt fremde Leute mit unbeschnittenem Herzen und unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum hineingelassen und so mein Haus entheiligt, als ihr mir Brot, Fett und Blut opfert, so habt ihr meinen Bund gebrochen mit allen euren Gräueltaten und habt nicht selbst den Dienst in meinem Heiligtum getan, sondern habt sie bestellt, um für euch den Dienst in meinem Heiligtum zu tun. Es geht hier um eine Verunreinigung des Tempels. Der gleiche Tempel aller Wahrscheinlichkeit nach, der dann im Millennium existieren wird, der zuvor bereits existierte, als nämlich die Juden ihn gebaut haben, kurz vor der Wiederkunft Christi. Es geht um den gleichen Tempel hier. Der muss aber entheiligt werden, der muss entsühnt werden, der muss gereinigt werden. Denken wir daran, die Frage war, wie lange wird das geschehen? Und es würde 2300 Abende und Morgen geschehen, bis dann eine Entsühnung erfolgt. Es geht hier scheinbar um eine Zeit dann zu Anfang des Millenniums, wenn dieser Tempel entsühnt wird, aufgrund der Verderbnis, die geschehen war. Alles dies deutet klar und deutlich darauf hin, dass es einen dritten Tempel geben wird vor der Wiederkunft Christi. Sonst würden diese Stellen alle gar keinen Sinn ergeben. Der Tempel in Ezekiel, das ist kein Tempel, von dem gesagt wird, wird dann erst gebaut werden. Davon ist gar keine Rede. Es ist ein Tempel, der hier beschrieben wird, zu dem dann Gott kommt, der entsühnt wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach besteht er bereits schon zuvor, aber wurde dann zunächst einmal verwüstet durch die Armeen, durch den falschen Propheten, durch das Tier, durch andere, die bereitwillig an falschen Riten teilgenommen haben. Aber die jüdische Gesellschaft heute, die jüdische Gemeinschaft und viele Christen gehen davon aus, dass es zum Tempelbau vor der Ankunft des Messias kommen muss. Zum Tempelbau in Verbindung mit dem Erbringen von täglichen Opfern. Man hat bereits den Entwurf fertig für den Bau des Tempels. Man hat bereits eigentlich alle die Dinge gebaut, die dann in den Tempel hineingebracht werden müssen. Den Opferaltar, den Leuchter, den Altar mit den Schaubroten, dem Altar mit dem Inzens, dem Weihrauch, die Bundeslade. Man hat sogar bereits die Gewandung für den Hohenpriester fertig. Und es gibt viele Artikel, die in letzter Zeit erschienen sind, mehr und mehr, wonach ein Tempel gebaut werden wird, die Vorbereitungen laufen. Zum Beispiel habe ich hier einen Artikel von der JTA, einer jüdischen Zeitung, vom 14. Mai 2018. Und es geht um die Tatsache, dass damals Amerika die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat. Und da wurden natürlich viele Reden gehalten. Es wurde auch zum Beispiel deutlich gemacht, dass das genau 70 Jahre, auf den Tag genau, 70 Jahre nach der Anerkennung von Israel als einem Staat durch Präsident Harry Truman geschehen war. Aber Benjamin Netanyahu hat sehr viel mehr noch gesagt in seiner Rede. Und diese Rede kann man auch einsehen, man kann sie sogar auf dem Internet finden. Sogar das Video kann man finden. Und zwar hat er am 14. Mai 2018 im Hinblick auf die Verlegung der Botschaft, der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem, Folgendes gesagt. In Jerusalem hat König David vor 3000 Jahren den Tempel etabliert. Oder vielmehr vorbereitet. Und er sagt dann, es war in Jerusalem, dass König Salomo den Tempel gebaut hat, der für viele Jahrhunderte dort stand. In Jerusalem haben diejenigen, die aus dem babylonischen Exil zurückkamen, der babylonischen Verbannung, den Tempel wiederum erbaut, der für viele Jahre und Jahrhunderte stand. Dann haben in Jerusalem die Makkabäer den Tempel erneut zu seinem ursprünglichen Zweck wiederhergestellt. Und dann sagte er, und es war hier in Jerusalem, nachdem so ungefähr 2000 Jahre vergangen waren, dass die Soldaten von Israel jene drei unsterblichen Worte sprachen, und das würde im Deutschen so viel heißen wie der Tempelberg ist in unseren Händen, im Hebräischen Har, Habit, Bayadenu oder so ähnlich. Ich hoffe, diejenigen, die Hebräisch kennen, werden mir verzeihen, aber das heißt so viel wie der Tempelberg ist in unseren Händen. Har, der Berg, Habayit, Tempel, und dann in unseren Händen. Und er sagt dann, wir sind hier in Jerusalem. Und wir werden in Jerusalem bleiben. Und er spricht dann davon, dass Gott die Vereinigten Staaten von Amerika segnen möge und dass Gott Jerusalem segnen möge, die ewige, unteilbare Hauptstadt von Israel. Ganz klar hat er hiermit auf die Wiederherstellung des Tempels angespielt. Die Idee war ganz eindeutig die. Jetzt haben wir zunächst einmal eine Anerkennung von Jerusalem als der unteilbaren Hauptstadt von Israel, dadurch auch, dass die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt wurde, und einige andere Länder haben bereits auch schon gesagt, sie wollten auch ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen. Aber es geht um mehr. Es geht jetzt darum, dass natürlich auch der Tempel gebaut werden soll. Und The Daily Star hat am 8. September 2018 einen Artikel verfasst und schrieb hier über das sogenannte Temple Institute. Und die haben jetzt verkündigt, dass es eine rote Kuh geben soll. Und die Juden gehen davon aus, dass diese rote Kuh Voraussetzung sei für den Bau des Tempels. Sogar auch für die Erbringung von Opfern auf dem Tempelberg. Nun, die Bibel sagt nichts darüber. Sie spricht nicht von einer roten Kuh. Interessant ist auch, dass wenn der Tempel wiederum gesäubert wird im Buch Ezekiel, keine Rede ist von einer roten Kuh. Aber es ist natürlich schon richtig, dass in der Vergangenheit es eine solche rote Kuh gab, die dann geopfert wurde, und dann wurde dann mit der Asche der Kuh ein Reinigungswasser hergestellt. Und es gibt da sehr viele Traditionen jetzt im Judentum, die uns erklären, wie das alles hergestellt werden muss. Aber Sie können natürlich dies in 4. Mose Kapitel 19, angefangen in Vers 1, nachlesen. Aber Paulus sagt uns auch im Hebräerbrief, dass natürlich solche Opferriten nicht mehr notwendig sind. Sie können das in Hebräer Kapitel 9 nachlesen, die Verse 11 bis 14. Da wird ganz klar von der roten Kuh gesprochen, dass das nicht mehr notwendig ist. Auch Hebräer Kapitel 10, die Verse 8 bis 10 und Vers 18. Und auch in Hebräer Kapitel 8 und Vers 13. Diese Opfer sind nicht mehr notwendig, diese Rituale sind nicht mehr notwendig, die rote Kuh ist nicht mehr notwendig. Und gleichwohl ist die Vorstellung die von vielen Juden und auch von einigen fundamentalen Christen, dass eine solche rote Kuh aber doch wohl gebracht werden muss, sodass man also auf der Suche ist, schon seit Jahren nach dieser roten Kuh. Angeblich soll es jetzt eine solche geben. Nun, viele Juden gehen nicht davon aus, dass man eine solche rote Kuh braucht, um Tieropfer zu erbringen. Aber die orthodoxen Priester mögen das meinen. Und so kann man schon auch wiederum darauf blicken, ob es zu einer solchen roten Kuh kommt. Nun, ich hatte eben erwähnt, dass im Millennium, zu Anfang des Millenniums zumindest, Opfer erbracht werden. Nun, aber darum geht es nicht. Darum, dass da irgendwie jetzt die Opfer notwendig wären, um Sünde zu erlangen. Die waren auch im Alten Testament dafür nicht geeignet. Es ging um eine Wiederherstellung der Beziehung zwischen dem Volk und Gott, sodass überhaupt das Volk in der Gemeinschaft bleiben konnte und diejenigen, die gesündigt hatten. Wir gehen davon aus, obwohl es die Bibel nicht unbedingt ausdrücklich uns erklärt, dass diese Opfer erbracht werden zu Anfang des Millenniums, um eine solche Wiederherstellung deutlich zu machen, damit die Menschen erkennen, Jesus Christus war letztendlich derjenige, der das Opfer erbracht hat, das alle anderen Opfer nicht mehr notwendig machen. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel frühe Christen noch Opfer erbracht haben, hatten schon das richtige Verständnis, dass es nicht mehr notwendig war, hatten es aber gleichwohl als Teil der Gemeinschaft getan, bis dann natürlich der Hebräerbrief kam, der sagte, ihr braucht es aber nicht mehr, der Tempel wird sowieso zerstört, dann gibt es auch keine Opfer mehr. Aber wie gesagt, eine rote Kuh ist nach wie vor ein Problem, also Menschen meinen, sie bräuchten eine solche. Und so kann es durchaus sein, dass die nach wie vor auf einer Suche sind und auf der Suche sind nach einer solchen roten Kuh. Aber interessant wurde auch Folgendes. Und zwar Breaking Israel News hat am 8. November 2018 einen Artikel verfasst und hat da über diesen neuen Sanhedrin gesprochen. Und dieser neue Sanhedrin, eine Zusammenfassung von vielen orthodoxen Priestern, die haben damals an zwei Kandidaten geschrieben, die dann Bürgermeister von Jerusalem werden wollten, und denen gesagt, ihr müsst daran denken, dass die kritischste und wichtigste Aufgabe, die ihr als Bürger oder als vielmehr als Bürgermeister von Jerusalem haben werdet, die ist, den dritten Tempel zu bauen. Und dann haben sie einen ähnlichen Brief im November des Jahres 2016 an Donald Trump geschickt und gesagt, du musst übernehmen die Rolle, die damals König Cyrus übernommen hat, als er die Juden aufforderte, einen Tempel zu bauen, damals den zweiten. Und so musst du diese Rolle übernehmen, wie König Cyrus, um den dritten Tempel zu erbauen. Wir sehen also hier wiederum, dieser Sanhedrin geht davon aus, dass es zu einem Tempelbau kommen muss und in diesem Falle, dass sogar Donald Trump eine Rolle dabei spielen wird, was in der Tat durchaus der Fall sein mag. Der Sanhedrin hat auch bereits schon begonnen, Tempelzeremonien durchzuführen. Die haben zum Beispiel bereits begonnen, Tieropfer zu erbringen, allerdings noch nicht am Tempelberg, das ist ja nach wie vor verboten, aber diese Tieropfer, die werden erbracht, bevor die heiligen Festtage beginnen. Und sie werden in voller Montur erbracht, mit den Kleidern, auch den Kleidern des Hohepriesters. Alles dies ist bereits schon im Gange. Und so sehen wir deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass man von einem Tempelbau spricht, dass man von dem Erbringen von Tieropfern spricht. Es geht darum, dass diese Tieropfer in Kürze auf die Weise erbracht werden, wie die Bibel es prophezeit. Und wenn wir das erkennen, wenn wir sehen, dass es dazu kommt, dass Tieropfer erbracht werden in Jerusalem, in einem Tempel, der auf dem Tempelberg errichtet werden wird, und wenn wir dann sehen, dass europäische Heere in Jerusalem einfallen werden, zusammen mit einer religiösen Macht, und dann den Tempel übernehmen werden, Hauptquartier in Jerusalem errichten werden, und dass dieser Mann der Sünde dann im Tempel sein wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein, vielleicht mit einer Statue, die auch vielleicht sogar redet. Wenn wir dies alles erkennen, wenn auf dem Altar unrichtige Opfer erbracht werden, dann wissen wir, dass die Wiederkunft Christi genaht ist. Denn dann wird es nur noch wenige Jahre dauern, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Christus hat davor gewarnt. Die Zeit, die wir heute uns vergegenwärtigen, macht uns deutlich, dass diese Ereignisse sehr bald in Angriff genommen werden. Sehr bald wird es geschehen. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, sind wir für diese Ereignisse vorbereitet? Sind wir in der Tat bereit für das, was kommen wird? Und letztendlich werden wir von Gott als würdig erachtet werden, allem diesen zu entfliehen, was kommen wird. Denn es wird ja zu dieser großen Trübsal kommen. Und Christus sagt, wenn ihr würdig erachtet werdet, dann betet aber auch darum, dass ihr als solche diesen schrecklichen Tagen entfliehen könnt. Und was natürlich noch weitaus wichtiger ist, betet, dass ihr würdig erachtet werdet, vor den Menschensohn gestellt zu werden, wenn er zurückkommt. Er sagt, betet und wachet alle Zeit. Denn diese Tage werden über die Menschen kommen wie ein Fallstrick. Die werden es nicht erwarten, dass das so plötzlich geschieht. Viele heute sind zu Spöttern geworden, die einmal die Wahrheit kannten. Und die heute uns dann auch verspotten und sagen, ach, das gibt ja keinen buchstäblichen Tempel, ist ja alles Blödsinn und das ist alles nur ein geistlicher Tempel. Wie will man diese Stellen erklären mit einer solchen Idee? Nein, ein buchstäblicher Tempel wird kommen. Und sie sind besser gewarnt und besser vorbereitet auf das, was kommen wird. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link. Für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.